Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch wiederzusehen nach längerer Zeit. Als du gerade die Gitarre rausgeholt hattest, hatte ich gedacht, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich auch mitsingen werde. Ach so, okay. Nee, das wäre wahrscheinlich nicht so schön, wenn ich dann mitsingen würde. Ja, ich möchte über ein Thema mit euch sprechen, das mir seit längerem auf dem Herzen liegt. Und zwar ist es ja so, alle, die Kinder haben, kennen das, dass kleine Kinder häufig so ein Spiegel von einem selbst sind. Und häufig ist das auch so, dass man an kleinen Kindern vieles lernen kann oder nochmal vieles neu anfängt zu reflektieren. Und so ist das auch bei meinem kleinen Sohn, der ist jetzt fast 3 Jahre alt, feiert bald seinen 3. Geburtstag. Und er fällt dadurch auf, dass er sich für viele Kleinigkeiten immer wieder bedankt. Also wirklich so ganz banale Sachen, wie dass ich ihm zum Beispiel sein Essen hinstelle, was ja als Eltern dazugehört, was vollkommen normal ist. Und er bedankt sich immer wieder. Oder wenn ich sein Spielzeug aufräume, weil er irgendwann die Lust daran verliert, aufzuräumen. Und dann kommt er zu mir und sagt Danke. Und ich denke mir, wow, das ist schön. Das ist schön, dass er so jung und so dankbar ist. Da habe ich mir dann so die Frage gestellt, bei mir persönlich, wie ist das denn mit dem Thema der Dankbarkeit? Wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, welche Gefühle und welche Gedanken kommen denn bei dir bei diesem Thema hoch? Vielleicht kennt ihr das. Es ist ja Sitte und es ist auch gut so, dass wir vor dem Essen danken. Ich habe auch schon gehört, dass einige nach dem Essen dann für das Essen danken. Ich weiß nur, als ich etwas jünger war und meine Oma immer mit mir beten wollte vor dem Essen, dass ich nie richtig verstanden habe, warum ich für das Essen danken soll. Denn wenn ich es nicht mehr habe, gehe ich einfach in den Supermarkt und kaufe mir etwas. Schon im jungen Alter war es für mich schwierig, viel mit dem Thema Dankbarkeit anzufangen. Wie ist das denn eigentlich so für eine Generation, die nicht im Krieg gelebt hat? Wie leicht fällt es einem dann überhaupt, dankbar zu sein, wenn man in einer Zeit aufwächst, in denen man so in den Supermarkt geht und 20 verschiedene Brotsorten vorfindet? Kann man dann überhaupt richtig vom Herzen dankbar sein? Mir hat es immer geholfen, damals die Geschichten von meinem Opa zu hören, als er in Sibirien im Arbeitslager war und dann teilweise mit der Familie im Stroh geschlafen hat und so, also ganz verrückte Sachen erzählt, die ich mir so gar nicht vorstellen konnte, wenn man in dem Deutschland von heute aufwächst. In Peru waren meine Frau und ich und dort haben wir auch dann schnell gelernt, ohne Luxus zu leben, wenn es normal wird, dass einmal der Strom fehlt oder das Wasser nicht mehr kommt. Auch das sind so Sachen, da lernt man irgendwie auch bestimmte Dinge zu schätzen. Aber es geht ganz schnell, dass man sich wieder an Luxus gewöhnt, wenn man in Deutschland ist. Und so richtig tiefgreifende Dankbarkeit für die Dinge, die man hat, ist das dann auch nicht wirklich. Ich frage mich, wie ist Dankbarkeit eigentlich zu verstehen? Da habe ich was ganz Interessantes zu gelesen. Dankbarkeit ist, wenn ich verstehe, auf nichts Anspruch haben zu können und alles unverdient zu bekommen. Dankbarkeit bedeutet, dass ich auf nichts Anspruch haben kann und alles unverdient bekomme. Dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, dazu habe ich nichts beigetragen. Dass ich in einem Land aufgewachsen bin, in dem es mir gut geht, in dem ich eigentlich alles habe und von allem Überfluss habe, dazu habe ich nichts beigetragen. Wie ist es oder wie kann jetzt tiefe, herzensverändernde Dankbarkeit Raum gewinnen in meinem Herzen? Und dazu möchte ich einen Vers mit euch lesen, der steht im 1. Timotheus 6, Vers 6. Da schreibt Paulus: Es stimmt ja, Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Interessant. Das Christsein ist ein großer Gewinn. Aber er stellt hier eine Bedingung. Allerdings nur, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Also wenn bei einem Fußballspiel die Dankbarkeit das Tor ist, das Ziel, kann man sagen, dass die Zufriedenheit der Schuss ist. Also Zufriedenheit, ein wichtiger Schritt zur Dankbarkeit. Denn Unzufriedenheit sorgt ja automatisch auch für Undankbarkeit. Das bedeutet, wenn man sich dieses Ziel nimmt, dankbarer zu werden, es ist häufig sehr schwierig, sich das einfach nur einzureden. Ich möchte jetzt dankbarer sein, ich möchte jetzt dankbarer sein und so weiter. Nein, ein erster Schritt ist, Zufriedenheit zu lernen. Und das Schöne ist, dass Paulus davon spricht, dass man Zufriedenheit tatsächlich erlernen kann. Dazu möchte ich einmal in den Philipperbrief schauen, der sowieso sehr interessant ist, weil Paulus das in seiner Zeit der Gefangenschaft geschrieben hat. Philipper 4, die Verse 11 bis 12. Da schreibt Paulus: Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Also die gute Nachricht ist erstmal, wenn die Zufriedenheit ein Schlüssel zur Dankbarkeit ist, ist es erlernbar. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und das Interessante, wenn man in den Urtext reinschaut, sich das Wort für Zufriedenheit anguckt, da steht im Griechischen das Wort Autarkis. Und ihr kennt das wahrscheinlich, vielleicht aus der Politik, wenn ein Land, ein Staat autark lebt, bedeutet das, dass er unabhängig von anderen Staaten existieren kann. Autarkis, also Zufriedenheit, bedeutet auch Unabhängigkeit. Unabhängigkeit wovon? Unabhängigkeit von meinen äußeren Umständen. Paulus sagt also, er habe gelernt, mit dem klarzukommen, was er hat. Egal wie seine Situation gerade ist. Das bedeutet, er ist an den Punkt gekommen, in dem er gelernt hat, kein Spielball mehr der äußeren Umstände zu sein, weil Lebensumstände eben immer mal wieder anders sind. Frei von äußeren Umständen, Paulus sagt, er hatte Überfluss, aber er war auch im Gefängnis. Also er hat gelernt, mit nichts auszukommen und Überfluss zu haben. Warum? Naja, weil er weiß, dass Lebensumstände sich ändern, vieles ändert sich. Wer hätte denn gedacht vor 3 Jahren, dass wir mal in eine Krise kommen von internationaler Tragweite, dass Schulen überhaupt schließen? Das hätte man sich damals vor einigen Jahren gar nicht vorstellen können, sowas. Lebensumstände ändern sich, aber Gott ist die einzige Konstante. Gott ist der Fels in der Brandung, der Einzige, der sich und sein Wesen niemals verändert. Und ich glaube, das ist ein riesiges Geheimnis, das in seinem Leben so zu verstehen. Hebräer 13, Vers 5 steht auch etwas zur Zufriedenheit. Der Schreiber schreibt hier: Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen: Der Herr hilft mir, ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Eine wundervolle Zusage von Gott, dass er immer die Kontrolle hat, alles im Griff hat, auch wenn vieles passiert, was wir nicht verstehen. Zufriedenheit bringt uns näher zu Gott, weil ich mir bewusst bin, dass ich abhängig von ihm bin und nicht von dem, was um mich herum passiert in der Welt. Wenn ich alles an mich heranlassen würde, wir haben ja vorhin schon gehört, immer wieder neue Dinge, die auf uns einprassen, immer wieder neue Dinge, die sich verändern. Wenn ich alles an mich heranlassen würde, dann würde das mein Herz auseinandernehmen. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab, die Zusage von Gott. Beim Thema Zufriedenheit gibt es so eine Gefahr, die unsere Zufriedenheit verkleinern kann. Ich nenne sie mal so eine Art Zufriedenheitskiller. Und zwar ist es das Vergleichen. Wenn wir uns mit Menschen vergleichen, vergleichen wir uns nie mit Menschen, die weniger haben. Das ist einfach so. Wir vergleichen uns automatisch immer mit Menschen, die mehr haben als wir, mit den Reicheren, mit den Schöneren, mit den Begabteren. Das Problem dabei ist, in dem Moment, in dem ich mich vergleiche mit den Menschen, die scheinbar mehr haben oder denen es besser geht, konzentrieren wir uns eben nur darauf, was wir nicht haben. Was passiert? Wir haben keinen klaren Blick mehr für unsere Situation, für das, was wir eigentlich haben. Und wir sind verblendet von dem Vergleich und konzentrieren uns darauf, was wir eben nicht haben. Also bedeutet es beim dem Thema, dass Zufriedenheit zur Zufriedenheit dazugehört, erstmal all das, was Gott mir in mein Leben gegeben hat, anzunehmen und zu akzeptieren. Mit meine Begabungen, meine Grenzen, die er mir gesetzt hat, auch Erfolge, die er mir gegeben hat, genauso wie Niederlagen. Das ist mein Leben, das ist das, was Gott mir schenkt. Wie ist das? Bei Ländern ist das genauso, bei Staaten. Staaten, wenn sie merken, hier und da fehlt ihnen etwas, sie wollen vielleicht Ölreserven haben, die sie in ihrem eigenen Land nicht haben, dann entstehen häufig dadurch Kriege. Kriege werden inszeniert, damit man andere Dinge, die andere Länder haben, sich irgendwie zu eigen machen kann. Also wenn ein Land das Gefühl hat, zu wenig zu haben und andere haben mehr, fängt man an, Kriege zu machen, Streitigkeiten entstehen. Genauso ist das, wenn wir uns vergleichen mit anderen, zerstört uns das. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es bei uns in allem darum geht, uns zufriedenzustellen. Wenn ich mir ein Auto kaufe, muss es mich zufriedenstellen. Wenn ich mir ein Handy kaufe, dann muss es mich zufriedenstellen. Wenn ich einen neuen Job habe, dann muss dieser Job mich zufriedenstellen. Wenn ich eine Frau habe oder einen Mann, dann muss er oder sie mich zufriedenstellen. Wenn ich Freunde habe, Familie, auch die müssen mich zufriedenstellen. Und wenn das irgendwie alles im Gleichgewicht ist, ja dann, lieber Gott, bin ich zufrieden. Und was mich nicht zufriedenstellt, das wird entfernt oder einfach ausgetauscht. Leider in vielen Dingen heute ziemlich häufig. Das bedeutet, wenn ich eine solche Lebensweise habe, dann kann man festhalten, dass ich davon abhängig bin, wie es gerade um mich herum aussieht. Alles ist dafür da, um mich glücklich zu machen. Ist das wirklich so? Ich Jemand hatte mal etwas Interessantes gesagt, und zwar war das ein Musikleiter aus einer großen Gemeinde, und die haben Musik gespielt, und nach dem Gottesdienst kam dann ein Bruder zu ihm und hatte gesagt, ja, schön, dass du das machst, aber das und das, das und das, das und das. Und zählt dann so eine ganze Liste auf mit Dingen, die er jetzt nicht gut fand an dem Lobpreis, an der Musik. Dann hat er gesagt, ja. So, er hat ihn ausreden lassen und hat am Ende gesagt, ja, lieber Bruder, ich werde drüber nachdenken, aber eins lass dir gesagt sein, ich habe nicht für dich gesungen, ich habe für Gott gesungen. Wir haben so häufig das Gefühl, dass es nur um uns geht. Dass all das, was um uns herum passiert, auch in der Gemeinde, dass auch die Gemeinde mich zufriedenstellen muss. Nein. Darum geht es nicht. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben, Gott anzubeten und genau dasselbe auch mit meinem Leben. Das, was er mir geschenkt hat, das anzunehmen, das zu akzeptieren und nicht nur auf das zu schauen, was ich nicht habe, sondern das zu sehen, was er mir gegeben hat, zu nehmen und zu gebrauchen, um ihm die Ehre zu geben. Wie kann Paulus, also wie vorbildlich Paulus das sagt, in allem hat er es gelernt, zufrieden zu sein. Total schön. Aber wie kann er sagen, dass er auch in schlechten Zeiten zufrieden sein kann? Ich meine, es ist unglaublich einfach zu sagen, wenn alles glatt läuft, zu sagen, ich bin ziemlich zufrieden gerade in meinem Leben. Das ist ja eigentlich nicht schwer. Aber Paulus sagt, auch Mangel zu leiden, auch in solchen Situationen, ist er zufrieden. Dazu möchte ich nochmal in den Philipperbrief schauen. Philipper 3, die Verse 7 bis 9. Dort sagt er, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung, durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde, darauf will ich vertrauen. Eine unglaublich radikale Aussage. Paulus vergleicht alles, was er für wichtig gehalten hat. Er vergleicht alles, was ihn damals zufriedengestellt hat, mit dem, was er jetzt in Jesus hat. Und er kommt zu einem ganz simplen Ergebnis. Er sagt, das ist Dreck im Vergleich zu dem, was er jetzt hat. Und im Griechischen, also ins Deutsche übersetzt, kann man es als Dreck übersetzen, dieses griechische Wort. Im Griechischen ist das noch viel stärker, wie er das hier ausdrückt. Also sagt er im Prinzip, all das, was irgendwie auch nur so eine kurzweilige Zufriedenheit schenkt, ist ihm nichts mehr wert. In Jesus hat er eine Zufriedenheit gefunden, die unabhängig ist von den Umständen, in denen er sich befindet. Eine unabhängige Zufriedenheit. Bei dem Thema Zufriedenheit möchte ich auch die Frage stellen, waren die Jünger Jesu eigentlich zufrieden? Konnten sie vielleicht am Ende ihrer Lebenszeit sagen, dass sie ein zufriedenes Leben geführt haben, eine zufriedene Nachfolge? 11 von den 12 starben als Märtyrer. Kann man durchaus die Frage stellen, war es vielleicht ein Fehler, ihm nachzufolgen? Hätte was anderes uns vielleicht zufriedener gemacht? Und es gibt so eine Situation im Johannesevangelium, in der viele seiner Jünger auf einmal aufgehört haben, Jesus nachzufolgen. Jesus hat kein Blatt vor den Mund genommen, er hat ihnen ganz klar gesagt, wo das Problem liegt. Und es gab ja unter den vielen Jüngern, waren ja nicht nur die 12, sondern es waren ja viele weitere Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Aber unter diesen vielen Jüngern gab es auch viele Fans, sage ich mal. Also viele Leute, die irgendwie begeistert waren von seiner Rede, von dem, mit wie viel Vollmacht er eigentlich gesprochen hat. Aber als Jesus dann bestimmte Dinge klipp und klar angesprochen hat, sind dann einige nicht mehr mit ihm mitgegangen, weil ihnen das vielleicht unangenehm war oder zu viel Arbeit, was auch immer. Also gab es eine Situation, in der Jesus etwas ganz klar angesprochen hat und die Schrift spricht davon, dass von nun an viele nicht mehr mit ihm gingen. Johannes 6, die Verse 67 bis 69 möchte ich lesen. Jesus wendet sich dann seinen Jüngern zu. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus bringt es hier wundervoll auf den Punkt. Jesus, was ist die Alternative? Wohin sonst sollen wir gehen? Du bist der, der das wahre, das ewige Leben schenkt, der einzig wahre Gott. Liebe Geschwister, ich finde das super genial, wie Petrus das hier sagt. Ganz simpel. Es gibt keine Alternative. Alles andere schenkt kurzweilige Zufriedenheit. Sowas wie ein neuer Job. Wenn man einen neuen Job beginnt, dann ist man erstmal so enthusiastisch und freut sich drauf. Und irgendwann flacht das so ab. Irgendwann fängt man an, auf hohem Niveau zu meckern. Genauso auch bei einem Auto, wenn man ein neues Auto hat. Erstmal funktioniert es, irgendwann kommen die Probleme und dann fängt auch die Unzufriedenheit an. Bei vielen Dingen ist das so, kurzweilige Unzufriedenheit. Wenn man das so sagen kann, wie Petrus das sagt, wohin sollen wir gehen, Herr? Du bist der mit dem wahren, mit Worten ewigen Lebens. Wenn man das in seinem Herzen sagen kann, ist das wahre Zufriedenheit, weil man auf Jesus fokussiert ist. Dann werden auch Dinge wie Erfolg, auch Gesundheit, Leid, ja zu einem Stück, zu einem Aspekt des Lebens, das kann man ja nicht wegreden, es gehört ja dazu, aber es wird nicht unser Leben bestimmen. Es ist nicht die Basis. Paulus gibt uns nochmal einen schönen Ausblick, eine schöne Auskunft darüber, wie man auch zufrieden sein kann in Verfolgung und Leid. Das ist also ein Vers, den habe ich jahrelang immer überlesen, weil ich den auch so aus Predigten nicht so viel davon gehört habe. Und auch so im eigenen Bibelstudium überliest man diesen Vers irgendwie. Er läuft so, ist so beiläufig, aber es ist so interessant, wenn man mal tiefer darüber nachdenkt, was Paulus hier sagt über seinen Dienst und auch so, wir lesen diesen Vers lieber. Philipper 2, Vers 17. Hier drückt Paulus aus, wie er so seinen Dienst betrachtet, für wie wichtig er seinen Dienst hält. Und das drückt auch irgendwie aus, was wahre Zufriedenheit ist, seinem Dienst. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Interessant. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, freue ich mich und freue mich mit euch allen. Was bedeutet das? Es bedeutet, egal wie sein Leben für den Dienst des Herrn genutzt wird, er freut sich. Egal in welcher Art, in welcher Form, er freut sich und er freut sich mit allen. Also eine wunderschöne Aussage, dass es letztendlich darum geht, seine Bestimmung zu leben, und das schenkt wahre Freude. Wie schön ist das, wenn man Jesus gefunden hat und in Jesus aufgehen kann. Wenn man merkt, er schenkt einem Gaben und man kann diese Gaben ausleben. Und das ist nicht nur in der Gemeinde, das bedeutet, ich beziehe das auf das ganze persönliche Leben. Egal in welcher Form. Das sind Worte eines zufriedenen Mannes aus einer römischen Gefängniszelle, der Todesstrafe entgegenblickt. Er lebt seine Bestimmung. Philipperbrief ist sowieso deswegen so interessant, weil Paulus ins Gefängnis kommt. Und man kann ja auch genauso die Frage stellen, also die Umstände haben sich ja radikal geändert für ihn. Er war auf Missionsreise für Gott unterwegs und jetzt kommt er ins Gefängnis. Man kann durchaus die Frage stellen, warum lässt Gott das denn zu? Er ist doch auf Missionsreise. Warum kommt er jetzt ins Gefängnis? Da sind doch viele Seelen, die verloren gehen. Und das ist so genial, wie Paulus dann im Philipperbrief darüber spricht, über seinen Dienst. Umstände haben sich radikal geändert. Er ist jetzt im Gefängnis. Und was passiert dort? Er evangelisiert im Gefängnis. Dort kommen Menschen zum Glauben. Er hätte auch in seiner Gefängniszelle sitzen können und Gott dafür anklagen können. Warum hast du jetzt das so geändert? Das hätte auch für Unzufriedenheit sorgen können. Und menschlich wäre das verständlich. Das war aber nicht der Fall. Gott hat Umstände geändert, aber er ist in dem Moment anpassungsfähig geworden. Und hat voller Dankbarkeit seinen Dienst weitergemacht. Was war denn eigentlich mit Jesus? War Jesus zufrieden? Muss er doch, er ist doch der Sohn Gottes. Naja, aber kann man denn zufrieden sein, wenn man verfolgt wird, früh stirbt, grausam hingerichtet wird? Und gerade von denen, mit denen man so viel erlebt hat, von seinen Jüngern, von den meisten, verleugnet wird. Der Schreiber des Hebräerbriefs gibt so einen schönen Einblick in das Motiv, in das Herz Jesu. Hebräer 12, Vers 2. Dort steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das Motiv von Jesu war Freude, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtet. Er wusste genau, wofür er diesen Schritt getan hat, die Menschen vor sich selbst, vor der Sünde zu befreien. Jesus zeigt auf perfekte Art und Weise, dass obwohl grausame Umstände gerade in seinem Leben herrschten, Zufriedenheit, Freude da entsteht, wo ich meine Bestimmung leben kann. Und Jesus hat das Ziel nie aus den Augen verloren. Liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, dass Gott unser Herz voll Freude füllen möchte. Aber je undankbarer oder unzufriedener wir mit uns selbst, mit unserem Leben und mit dem, was Gott uns gegeben hat, sind, desto weniger Freude wird sich breit machen in unserem Leben. Das ist ganz simpel. Gott wird dir nicht mit Gewalt Dankbarkeit oder Zufriedenheit eindrücken, sondern es liegt an dir, wie sehr du ihm dein Herz dafür öffnest, dass er dein Herz erreichen kann. Ich möchte abschließen mit einem schönen Zitat von Francis Bacon, einem Philosoph aus dem 18. Jahrhundert. Ich finde, das unterstreicht das nochmal. Er sagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Nochmal, nicht die Glücklichen sind dankbar, also nicht, wenn alles mich zufriedenstellt und alles passt und ich glücklich bin, bin ich dankbar. Nein, dann kommt meistens, ich will mehr und mehr und mehr und ich habe nicht. Also nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ja, wir sind zum Ende gekommen. Ich würde gerne noch mit uns beten, dass wir dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Vorbild bist. Danke, dass du der Messias bist, wir dir nachfolgen dürfen, Herr. Und auf der Reise unserer Nachfolge, Herr, stehen wir uns häufig auch selbst im Weg, dass wir auch häufig bei Kleinigkeiten undankbar sind und unzufrieden und häufig darauf schauen, was wir nicht haben. Jesus, ich bitte dich von Herzen, dass du unser Herz darauf ausrichtest, was du uns alles gibst, was du uns alles schenkst, dass wir nichts verdient haben, nichts aus eigener Kraft verdient haben, Jesus. Alles ist ein Geschenk und das wollen wir verstehen, das wollen wir begreifen, das wollen wir ausleben. Jesus, ich bitte dich, dass du auch am heutigen Morgen unser Herz damit erfüllst, dass wir unseren Blick neu auf dich ausrichten, Herr Jesus, und voller Dankbarkeit das annehmen, was du uns gibst, Herr. Amen. Ja, Gottes Segen euch.